ein so cooles Bumper-Video. Auch da, finde ich, kann man sich total gut hineinversetzen, wenn man Dinge nicht gescheit hört und irgendwie das nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Film gesehen habt und da der Ton nicht ging. Es ist extrem nervig, wenn man nicht versteht. Und deswegen, als dann der Kopfhörer endlich wieder sitzt und zugeschalten ist, war das eine wunderbare Sache. Wir haben eine spannende Predigtreihe, meine Geschichte, mein Lied. Und da habe ich drüber nachgedacht, meine Geschichte, mein Lied, was ist meine Geschichte, was ist mein Lied? Und da habe ich drüber nachgedacht, meine Geschichte, mein Lied. Und dann ist mir eingefallen, na gut, jeder von uns hat eine Geschichte. Jeder von uns hat vielleicht auch ein Lied. Jeder von uns hat die kürzeste Geschichte, wie er sein Leben beschreiben könnte, auch immer schriftlich bei sich, zumindest die meisten. Also wenn ihr die wichtigsten Daten über mein Leben wissen wollt, zeige ich euch meinen Personalausweis. Das ist meine Geschichte. Geboren, 6. Juli 72, wo? Erlangen. Dann viel erlebt und jetzt aktuell wohnhaft in Erlangen. 1,83 groß. Aschgraues Haar. Wie viel steht nicht drauf, aber auf jeden Fall so grob orientierend und dann so ein bisschen grünbraune Augen. Das ist so die kürzeste Version an Geschichte, die ich euch über mich erzählen kann, die ich auch immer schriftlich als Personalausweis dabei habe. Cool wäre es natürlich, wenn ein Lied abgespielt wird, wenn jemand meinen Personalausweis kontrolliert und dann geht ein Lied los und er denkt sich, ah cool, so einer ist es also. Aber Technik kann es möglich machen, haben wir aber noch nicht. Aber ganz spannend ist ja, wenn ich jemand meine Geschichte erzählen möchte, welche Teile meiner Geschichte erzähle ich denn da? Also es gibt ganz viele Leute, wir sind jetzt ja seit einigen Jahren gemeinsam unterwegs und ganz viele Leute wissen vielleicht noch nicht mal meinen Geburtstag, sondern sie wissen nur, der steht ab und zu auf der Bühne und sonst wissen sie gar nichts über meine Geschichte. Liegt vielleicht an mir, weil ich meine Geschichte nicht erzähle, liegt vielleicht an euch, weil euch meine Geschichte nicht interessiert. Wir wissen es nicht, aber Geschichte, die Geschichte von jemand anderem zu kennen, ist ein Zeichen dafür, wie viel Beziehung wir auch mit dem anderen haben. Ich bin immer wieder erstaunt, ich arbeite jetzt auch seit 5 Jahren an einer neuen Arbeitsstelle und von manchen Menschen weiß ich nicht mal den Namen. Geschweige denn Geburtsdatum noch, ob die verheiratet sind, Kinder haben, warum die überhaupt hier arbeiten. Die Klamotten helfen mir zu erkennen, welchen Beruf sie haben, weil da haben wir Unterscheidungen. Aber die Geschichte ist was ganz, ganz Spannendes und dann ist auch die Frage, wenn mich jemand nach meiner Geschichte fragt, kann ich ja antworten, was ich möchte. Also in den meisten Fällen zum Beispiel, wenn mich der Arbeitgeber nach meiner Geschichte fragt, das ist eine ganz super Geschichte. Also was ich alles kann, ist unglaublich, wenn ich meinem Lebenslauf Glauben schenken darf. Also Englisch fließend, andere Sprachen verständig. Was es genau bedeutet, das muss er dann rausfinden, wenn er mich genommen hat. Also ihr merkt, die Geschichte, die ich erzähle, hat ganz viel damit zu tun, was ich auch erreichen möchte. Und dasselbe ist natürlich auch damit eure Geschichte. Weil meine Geschichte geht es ja eigentlich gar nicht. Die ist nicht so super spannend für mich, weil die kenne ich. Vielmehr wird mich eure Geschichte interessieren, wenn wir vielleicht in einer Kleingruppe zusammen sind, dass wir uns besser kennenlernen. Dass ihr eure Geschichte erzählt und nicht nur die guten Sachen. Weil die guten Sachen sind auch langweilig. Weil die erzählen wir jedem, wo ich erfolgreich bin. Also am besten, wenn ihr wissen wollt, was die gute Geschichte ist, geht ihr auf Instagram, weil da schaue ich super aus und habe nur Urlaub und jede Menge Geld, ein tolles Auto, tolle Frau, also da ist alles super. Also es gibt auch keine schlechten Tage auf Instagram, weil die poste ich nicht. Also ich sowieso nicht, weil ich die Technik nicht gut kann, aber vom Prinzip her, also auch bei niemand anders, sind die Instagram-Geschichten die wahren Geschichten. Und deswegen ist die Frage immer, welchen Teil der Geschichte bin ich bereit, auch jemand anders zu erzählen? Weil meine Geschichte und auch deine Geschichte und auch das damit verbundene Lied hat ja Höhen und Tiefen. Und eine ganz spannende Frage ist, wenn ihr euch überlegt, wie gut kennt ihr jemanden, ist eine ganz einfache Frage. Und zwar die Frage ist, ihr wollt ihm eine CD schenken. Welche Lieder würden ihm mir Freude machen? Und dann stellt ihr fest, Mist, ich wüsste bei ganz, ganz viele Menschen überhaupt nicht, was ich dem für eine CD schenken soll, weil ich ihn überhaupt nicht kenne. Ich glaube zwar, dass ich ihn kenne, weil ich kenne seinen Namen, ich weiß, wie er ausschaut und ich habe mir meine Gedanken gemacht, wie ich ihn einschätzen würde. Wir schaffen es ja ganz schnell, Menschen in Schubladen zu bringen. Also schon allein, wie der gekleidet ist, muss er bestimmt so jemand sein oder so wie der pünktlich oder zu spät kommt, muss er so jemand sein. Die Sitzordnung im Gottesdienst ist auch spannend. Manche sitzen immer ganz vorne, manche immer ganz hinten. Und schon habe ich mir so mein Bild gemacht, aber ich kenne ihn trotzdem gar nicht. Und wenn ich wissen will, wie gut ich jemanden kenne, wäre es spannend zu wissen, welche CD und welches Lied würde ihn am besten beschreiben. Über welches Lied, welche CD würde er sich die meiste Freude machen. Ganz spannend ist auch, welches Lied würde ich mir wünschen, wenn auf meiner Beerdigung gespielt wird. Was würde mich am besten beschreiben? Was wäre da gut? Das heißt, die Steigerung von meiner Geschichte zu kennen, ist mein Lied zu kennen. Das Lied kann nämlich noch viel, viel mehr transportieren als nur die reinen Worte. Weil bei meiner Geschichte geht es ja nicht um Fakten. Also, dass ich in Erlangen geboren bin, ist ein netter Fakt, aber das beinhaltet schon ganz, ganz viel. Ich bin offensichtlich in einem wohlhabenden Land geboren, mit guter medizinischer Versorgung. Das ist natürlich schon ganz spannend. Jemand, der sagt, ich bin in Afghanistan geboren, hat wahrscheinlich schon eine ganz andere Geschichte, obwohl er dasselbe Geburtsdatum hat vielleicht wie ich. Aber allein dieses kleine Detail offenbart schon, dass wir eine ganz andere Geschichte haben. Und all unsere Geschichten haben ja leider nicht nur positive Höhepunkte. Keiner von uns läuft rum mit einem Schild meine schlechtesten Erfahrungen, weil das sind ja oft Dinge, die wir vor uns selbst schon geheim halten. Da gibt es einmal die Dinge, die uns angetan wurden, das heißt schlimme Erfahrungen, die wir gemacht haben. Die hänge ich nicht an die große Glocke, aber es gibt Dinge, da bin ich verletzt worden, da bin ich enttäuscht worden. Da habe ich Schmerzen, die ich mit mir rumtrage und soll natürlich keiner sehen, weil wenn mich jemand fragt, wie geht's mir, sage ich immer gut. Das ist die einfachste Antwort. Fränkisch, passt schon. Aber es ist dieselbe Antwort eigentlich. Also eigentlich heißt es, bitte frag nicht weiter nach. Ich will dir diesen Teil meiner Geschichte gar nicht erzählen. Weil ich dir, keine Ahnung, ich kenne dich zu wenig. Ich weiß nicht, ob du mit der Geschichte gut umgehen kannst. Weiß nicht, was du danach von mir hältst. Weiß nicht, ob danach unsere Beziehung noch gut ist. Dann gibt es Geschichten, wo wir sagen, oh, den Teil der Geschichte würde ich lieber nicht erzählen. Ah, da war ich wirklich, da habe ich mich nicht gut verhalten. Also, da kann niemand anders was dafür, das ist leider meine Geschichte, aber da bin ich nicht derjenige, dem was angetan wird, sondern da bin ich eher auf der falschen Seite. Da habe ich Dinge falsch gemacht. Das sind Dinge, für die ich mich schäme, wo ich sage, das würde ich im Lebenslauf nicht erwähnen, aber ich würde es am liebsten auch rausradieren. Aber ich weiß, dass es passiert ist. Ich weiß, dass es auch Teil meines Lebens ist. Können kleine Dinge sein, wo ich Geldbeutel aus dem Geldbeutel meiner Mutter genommen habe, weil ich irgendwas ganz Tolles dringend gebraucht habe. Gibt aber auch schwerwiegendere Dinge, wo ich gemein war oder gewalttätig, wo ich anderen Leuten Schaden zugefügt habe, absichtlich, wo ich sie verletzt habe. All das sind aber Dinge, die Teil unserer Geschichte sind. Und jeder ist so, wie er heute ist, weil er genau seine Geschichte hat. Weil er genau die Dinge, die er erlebt hat, erlebt hat. Und weil er genau die Dinge, die er gemacht hat, auch gemacht hat. Das ist unsere Geschichte. Und das Interessante ist, für jeden Abschnitt dieser Geschichte haben wir auch Gefühle. Und vielleicht haben wir sogar auch ein Lied. Und das Interessante ist, ganz viele Dinge, die haben wir vielleicht vergessen und ich kann mich da überhaupt nicht mehr aktiv daran erinnern, dass das tatsächlich Teil meiner Geschichte war. Aber wenn eine bestimmte Musik angeht, dann weiß ich wieder genau, wie es damals war. Bei manchen Paaren ist es so, die hören ein Lied und plötzlich denken sie, oh, das ist unser Lied. Was auch immer unser Lied sein soll, weil es gehört ihnen ja nicht, aber sie verbinden gemeinsam was mit diesem Lied. Zum Beispiel, weil das das Lied ist, was gelaufen ist, als man sich das erste Mal gesehen hat, als man sich das erste Mal geküsst hat, weil man da in der Tanzschule war, weil das im Auto lief, als der Schwangerschaftstest positiv war, egal. Also dieses Lied und dieser Teil der Geschichte von uns ist so eng miteinander verbunden, dass er immer, wenn dieses Lied kommt, die ganze Zeit wieder hochkommt. Ganz häufig ist es positiv, manchmal ist es auch negativ. Aber Lieder sind so super wichtig, weil die Lieder in der Lage sind, viel, viel mehr zu transportieren als eben nur reine Fakten. Lieder haben die Möglichkeit, Gefühle auszudrücken. Lieder haben die Möglichkeit, Hoffnung auszudrücken. Lieder haben die Möglichkeit, Vision auszudrücken. Und in der ganzen Weltgeschichte gibt es immer wieder Phasen, wo Lieder geschrieben wurden, wo Lieder gesungen wurden, wo Lieder Ausdruck einer bestimmten Zeitgeschichte waren. Zum Beispiel die Sklaven in Amerika, denen verdanken wir eine der größten Liedersammlungen, die wir heute noch singen. Spirituals. Lieder der Hoffnung. Lieder, wie Menschen hoffen, dass sie aus der Gefangenschaft befreit werden. Und wenn es in dieser Welt nicht mehr passiert, dass es eines Tages im Himmel passieren wird. Und fast jeder kennt das Lied Oh When the Saints. Tolle Geschichte, tolles Lied der Hoffnung. Aber der Hintergrund ist eigentlich sehr, sehr traurig. Es war Sklaverei, unmenschliche Bedingungen. Aber eine Hoffnung, die sich nicht unterkriegen hat lassen. Und durch die Lieder haben sie diese Hoffnung am Leben gehalten. Nicht bloße Worte, ja, es wird besser werden. Ja, wenn wir tot sind, kommen wir in den Himmel. Nee. When the saints go marching in. Das waren Lieder, wo sie sich gegenseitig angeregt haben, wo sie Stimmung hatten, wo sie Freude hatten, wo sie Hoffnung, wo sie Glauben hatten. Und das Tolle ist, Lieder können eben viel mehr ausdrücken als Text. Das ist auch einer der Gründe, warum wir am Anfang des Gottesdienstes Lieder singen. Wir könnten auch jeden Sonntag vorlesen, heilig, heilig, heilig ist Gott unser Herr. Amen, Bruder. Ist aber von der Stimmung her was komplett anderes, als wenn wir holy, holy singen und aufstehen dabei und uns bewegen dürfen, unser ganzes Sein damit reinlegen dürfen, unsere Stimme mit reinlegen können. Und wenn wir uns gegenseitig sozusagen unsere Stimmen übereinander legen und dann mehrschichtig, mehrdimensional das Ganze wird, nicht flacher Text, sondern mit Leben gefüllt, weil wir alle live dabei sind. Wir könnten es natürlich noch einfacher machen, wir werfen den Text nur an die Tafel, jeder kann selber lesen. Schweigegottesdienst. Da ist die Stimmung meistens nicht so super. Aber so kann jeder mitmachen. Und Lieder können eben Gefühle transportieren. Und ich bin überhaupt nicht der Typ, der auf Werbung oder so besonders steht. Also ich kaufe nicht Dinge, bloß weil sie in der Werbung sind. Aber als junger Mensch muss ich sagen, das war beeindruckend, wie mich Werbung deswegen angesprochen hat. Ich weiß überhaupt nicht, um was es ging, aber die Musik war toll. Also das ist ja das Gefährliche an der Werbung. Also wir wissen gar nicht, was die eigentlich verkaufen wollen, aber irgendwie die Werbung ist so cool, ich kaufe es einfach mal. Also eines der Lieder aus meiner Jugend war Bacardi Feeling. Da liefen irgendwelche Leute am Strand herum. Ich habe keine Ahnung, was Bacardi war, aber ich brauche das auf alle Fälle, weil die Stimmung ist super. Und irgendwas mit Strand. Und gutem Wetter und guter Laune. Ich habe den Text ja nicht verstanden. Ich meine, Bacardi Feeling, was ist das für ein Text? Ja, null Inhalt. Irgendein Getränk, das durchsichtig ist und irgendwie ein gutes Gefühl. Aber Strandurlaub, das habe ich verstanden. Aber Lieder können auch Identität vermitteln. Wenn das zu meinem Lied wird, wenn ich sage, dieses Lied ist mir wichtig geworden. Ich weiß nicht, bin vielleicht schon relativ alt und ich weiß nicht, wer von euch Bruce Springsteen noch kennt. Aber eines der bekanntesten Lieder ist Born in the USA. Toller Text, ich bin in Amerika geboren. Ja gut, was ist das? Aber das Besondere an diesem Lied war, dass es Menschen Identität gegeben hat. Die haben gesagt, okay, was macht mich aus? Was macht mich stolz? Was macht mich zufrieden? Und dann gemeinsam ein Lied zu singen, Born in the USA. Unfassbar. Das geht uns an ganz vielen Stellen leider bei uns verloren. Keiner steht auf und singt die deutsche Hymne und wir freuen uns gemeinsam. Dabei wäre auch das möglich, dass wir gemeinsam stolz sind auf das, was wir in Deutschland seit dem Krieg erreicht haben. Wer am 4. Juli schon mal in Amerika war und die Nationalhymne mitgehört hat, wenn alle aufstehen und sagen, wir ehren unsere Veteranen. Das ist eine Stimmung. Voller Respekt und voller Dankbarkeit, dass Menschen in Freiheit leben dürfen, weil die Tyrannei besiegt wurde. Das kann nur ein Lied machen. Da hilft keine Rede, kein Text. Und wenn dann die Amerikaner mit erhobenem Haupt und der Hand an der Brust stehen und sagen, wir sind das Land der Mutigen und der Freien. Das ist das, was wir sind. Das ist beeindruckend. Und wie viel mehr hätten wir als Gemeinde Grund zu sagen, boah, wir stehen auf, wir sind wer? Wir haben eine Identität und die Identität ist größer als das, was wir aus uns selbst heraus produzieren können. Wir sind stolz auf das, was wir sind. Wer bist du? Ja, bist du? Hast du studiert? Nee. Hast du einen tollen Beruf? Nee. Worauf bist du dann stolz? Ich bin Sohn des Höchsten. Das ist meine Identität. Der Paulus hat sich nie darauf berufen, was er gelernt hat. Nie darauf berufen, was er bewusst hat. Aber er hat gesagt, ich schäme mich des Evangeliums Christi nicht. Davon will ich erzählen, davon will ich sogar singen. Und die Bibel ist voll von Menschen, die ihre Identität neu gefunden haben. Menschen, die vorher erfolgreich waren und die vorher nicht erfolgreich waren. Menschen, die Gutes getan haben, Menschen, die Schlechtes getan haben, das spielt überhaupt keine Rolle. Was sie am Ende gefunden haben, war ihr Lied, ihre Geschichte, die für uns aufgeschrieben wurde. Und die Bibel ist voll davon. Ich habe euch einfach ein paar Lieder mitgebracht, einfach damit ihr das verstehen könnt. Das Lied des Mose, im 5. Mose, der Mose war ein sehr berühmter Mann Gottes, der ist quasi weltweit bekannt. Muslime kennen ihn, Christen kennen ihn, Nichtchristen kennen ihn. Also Mose ist wirklich bekannt und er hat seine Geschichte im Lied des Mose niedergeschrieben. Mose war sicher ein schlauer Mensch. Mose war sicher beruflich erfolgreich. Mose hat sicherlich viele Dinge gut gemacht. Aber das, was ihn letzten Endes ausgemacht hat, war, dass er die Berufung Gottes auf seinem Leben gehört hat und Gott geantwortet hat und gesagt hat, ja, das mache ich. Das toppt alles, was mir die Welt zu bieten hat. Das ziehe ich durch mit dir. Okay, wir befreien das ganze Land, kein Problem. Wenn es nur das ist. Gott kann Großes mit jedem von uns tun. David, einer der berühmtesten Liederschreiber, auch der weltberühmt, hat sehr, sehr viele seiner Gedanken und seine Gefühle in Lieder gepackt. Wir nennen es die Psalmen. Aber das ist nichts, was man einfach mal so schnell am Abend durchliest und einfach sagt, okay, 15 Verse schaffe ich noch. Dann habe ich meinen Alten Testament-Teil abgearbeitet. Sondern da steht ja oft Anweisungen drin, wie man das zu singen hat und wie man sich zu bewegen hat. Das ist was wir oft gar nicht checken. Aber an manchen Psalmen steht oben drüber Anleitungen an den Chorleiter. Ja, weil das war nicht so, was man einfach mal abends, nachts gelesen hat, sondern da hat man einfach gesagt, okay, cool, heute mache ich eine Party. Und wie mache ich Party? Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Yay. Und da steckt Tiefe drin. Das ist nichts, was man auswendig lernt, dass ich es am Konfirmationsgottesdienst mal aufsagen kann. Hohelied Salomos. Einer der coolsten Texte im Alten Testament. Für diejenigen verstehen, wissen, warum es erst ab 35 freigegeben worden im Judentum. Aber was ist das Besondere an diesen ganzen Liedern? Und das ist eigentlich das Beeindruckende. Fast alle Lieder haben einen gemeinsamen Inhalt und das ist die Liebe. Also wenn man heute erfolgreich sein will im Pop- und Rockgeschäft, muss man irgendwie ein Liebeslied schreiben. Also keiner hört sich gern Depri-Lieder an. Also meistens sind es Liebeslieder. Paulus hat auch ein Liebeslied geschrieben, als er die Liebe beschrieben hat im 1. Korinther 13, das Hohelied der Liebe auch. Was ist Liebe? Liebe ist langmütig und freundlich. Und da beschreibt er ein ganzes Kapitel lang, was Liebe ausmacht. Was aus seiner Sicht wichtige Bausteine im Verhalten der Liebe ist. Und auch dem Johannes war es extrem wichtig, dass er sagt, okay, wie könnte ich jetzt erklären, wie wir eine Beziehung zu Gott aufbauen können? Was ist das Allerwichtigste und wie könnte ich euch das verständlich machen? Und der Johannes hat sich da viel Zeit genommen. Er hat ein Evangelium geschrieben, aber er hat auch an seine Gemeinde, die ihm wichtig geworden ist, auch Briefe geschrieben. Und eine der spannendsten Briefe ist der erste Johannesbrief. Da sagt er, also ich erzähle euch jetzt alles, was ich erlebt habe. Also ich erzähle euch jetzt meine Geschichte. Und dann erzähle ich euch, was mir ganz besonders wichtig geworden ist. Und dann erzähle ich euch noch mein Lied. Und dieses Lied ist in 1. Johannes 4, ist quasi das Lied der Liebe, was der Johannes versucht hat zu formulieren. Und er hat gesagt, Leute, wenn ihr Jesus nachfolgen wollt, dann müsst ihr euren Bruder lieben und dann müsst ihr Gott lieben und dann müsst ihr, ich weiß gar nicht, wie ich es euch erklären soll, mir fehlen die Worte. Und er schreibt ein ganzes Kapitel nur darüber, was Liebe ist und zweimal sagt er dann, ich weiß nicht, wie ich es besser sagen kann, Gott ist Liebe. Also mir fällt keine bessere Beschreibung ein, als zu sagen, Gott ist Liebe. Und wir lesen da so den Text und sagen, ah ja, Gott ist Liebe, ja gut zu wissen. Interessanter Aspekt. Aber der Johannes hat es von seiner Formulierung her so gewählt, dass wir die Tiefe überhaupt nicht ermessen können, was er uns damit sagen wollte. Weil es ist nicht so, dass Gott vor der Schöpfung irgendwie rumgesessen und gesagt hat, Mensch, ich bin Liebe, was mache ich jetzt? Mir ist super langweilig, wen könnte ich denn lieben? Ich bin komplett alleine. Nein, Gott war in sich ruhend. Vater, Sohn und Heiliger Geist saßen zu dritt zusammen und haben gesagt, Mensch, uns geht's eigentlich super. Aber wir sind voller Liebe, wir haben so viel Liebe, wir können sogar überfließend sein mit unserer Liebe. Aber es war nie so, dass Gott irgendwie alleine und langweilig und irgendwie trostlos rumgesessen und gedacht hat, Mist, was mache ich jetzt mit meiner Liebe? Stehe ich vor dem Spiegel und finde mich selber gut. Nein, Gott war zufrieden mit sich selbst, er braucht mich nicht. Also es ist nicht so, dass ich ihm irgendwie einen Gefallen tue, wenn ich sage, okay Gott, jetzt reagiere ich mal auf deine Liebe. Ich habe dich auch lieb. Überhaupt nicht. Gottes Liebe ist so viel größer und so viel unverständlicher und so viel durchdringender, als wir das in Worte fassen können. Deswegen ist die Bibel auch nicht nur ein Vers Gottes Liebe, sondern ein ganzes Buch. Weil uns eigentlich die Worte fehlen, um auszudrücken, was die Liebe Gottes für uns bedeutet. Was es bedeutet, dass Gott nicht nur liebt, sondern Liebe ist. Und die spannende Frage ist natürlich, okay, jetzt schreibt der Johannes so ganz tiefsinnige Worte, Gott ist Liebe. Aber die spannende Frage ist natürlich dann immer, was hat das Ganze mit mir zu tun? Was habe ich davon, wenn jemand anders weiß, wer er ist, wenn jemand anders seine Identität kennt? Wie betrifft es mein Leben? Und ganz interessanterweise, Jesus möchte einen ähnlichen Aspekt in einem Gleichnis berichten und Jesus hat ganz, ganz oft Gleichnisse erzählt und Geschichten erzählt, damit das Ganze deutlicher wird, was er uns sagen will, weil eben der bloße Text das nicht rüberbringt. Und das eine Gleichnis in Lukas 15, da steht folgender Satz, man hört die Musik und Tanz. Na, was ist das für ein Gleichnis? Manche wissen es, ich erkläre es euch aber allen. Aber das Spannende ist, was für Worte verwendet da der Lukas, weil auch da ist es wieder so, er möchte mehr als nur einen Text vermitteln, sondern er möchte eine Botschaft vermitteln. Und diese Botschaft ist extrem tief. Und diese Botschaft ist nämlich eigentlich das Wort, was im Griechischen dort steht, ist Symphonia. Symphonia sind nicht einfach nur Töne oder Lieder, sondern eine Symphonie, da spielen verschiedene Melodien gleichzeitig zusammen und sie passen aber super zusammen und es ist perfekte Harmonie. Und es war nicht einfach nur Tanzen, wo wir so einfach so, jeder tanzt ein bisschen solo für sich rum, sondern da steht Chorus, also ich habe es mal mit Chor übersetzt. Aber vom Prinzip her geht es darum, dass quasi eine Masse von Menschen gleichzeitig sich im Rhythmus bewegt und das Ganze wie eine Choreografie ist. Choreografie enthält ja dieses Wort Chor oder Chorus. Das heißt, da war eine Veranstaltung, wo sowohl die Musik als auch die Bewegung, auch als alles, was passiert ist, war in perfekter Harmonie. Also quasi der Himmel. Also darum ging's. Also ein Ort perfekter Harmonie in Text, in Musik, in Bewegung, in allem. Diesen perfekten Ort beschreibt der Lukas. In welchem Zusammenhang beschreibt der Lukas den? Also er beschreibt einen Ort, wo die Töne zusammenpassen, wo die Bewegungen zusammenpassen, wo die Töne zur Musik passen, wo also quasi komplett Harmonie herrscht. Und das Gleichnis, um das es geht, ist das Gleichnis vom liebenden Vater. Im Deutschen haben wir irgendwie immer das Bedürfnis, das Gleichnis umzunennen. Ganz viele Gleichnisse heißen anders als im Original. Bei uns heißt es das Gleichnis vom verlorenen Sohn, weil wir fixieren uns immer auf die traurigen Dinge im Leben. In Deutschland ist es ja immer, dass wir eher das Negative betonen. Also es gibt ein paar Wörter, die gibt es im Deutschen, zum Beispiel tadellos. Ja? Also wir sagen nicht gut, sondern tadellos, also weil wir mit Tadel anfangen und dann sagen wir, okay, wenig Tadel. Also das ist schon das Beste, was wir an Lob hervorbringen. Also deswegen, es heißt, ist eigentlich nicht die Geschichte vom verlorenen Sohn, weil für die meisten, die die Geschichte kennen, der Ganze hat zwei Söhne. Zu dem Zeitpunkt, wo die Geschichte los ist, sind es halt mindestens zwei Söhne, vielleicht sind es auch mehr, es wird nicht verraten, aber eigentlich die Kernperson ist der Vater. Und weil Jesus die Geschichte erzählt, geht es um den himmlischen Vater. Und der Vater ist jemand, der feiern kann. Also ich weiß nicht, welches Bild ihr von Gott habt, aber Gott ist Nummer eins im Party machen. Gott kann feiern. Und Gott hat auch die Ressourcen zum Feiern. Und Gott ist auch derjenige, der die Musik und die Bewegung und alles, was dazugehört, in Einklang bringen kann. Bei Gott passt alles zusammen. Und Gott ist der Vater. Und er ist nicht nur der Vater von Jesus, sondern das möchte auch unser Vater sein. Und die spannende Frage ist, sind wir als seine Kinder mit dabei bei dieser großen himmlischen Party, die er für jeden ausrichten möchte? Die spannende Frage ist, bist du dabei? Egal, wo du herkommst. Und zwar in zwei Extreme geschildert. Der eine Sohn ist, der sagt, ich habe keinen Bock mehr auf den ganzen Mist hier. Da gibt es bestimmt auch einige, die sagen, ich habe keinen Bock mehr auf Gemeinde, ich habe keinen Bock mehr auf Kirche, ich habe keinen Bock auf Religion. Kein Problem. Gott auch nicht. Gott hat keinen Bock auf Religion, Gott hat Bock auf Beziehung. Er möchte, dass du bei der Party dabei bist und nicht irgendwo anders das Geld verschwendest. Gibt auch den anderen Sohn, der denkt, na, den Laden, das kenne ich schon, brauche ich nicht. Der denkt, der weiß schon alles besser. Der denkt, da werden die Falschen belohnt in diesem System. Die ganzen Schwachen davon kommen. Die ganzen Loser sind dabei. Ja gut, du kannst mit Hochmut, kommst du halt auch nicht zur Party rein. Das ist keine Eintrittskarte. Beide Personengruppen, egal ob dumm oder arrogant oder schlechter Lebensstil oder alles ins Sand gesetzt, kommen auf dieselbe Weise rein. Der Vater lädt sie ein. Die einzige Möglichkeit, zur Party zu kommen, ist, man hat die Einladung. Und die Einladung ist an jeden von euch rausgegangen. Also keiner kann heute sagen, ich habe keine Einladung bekommen. Jesus ist persönlich auf diese Welt gekommen und hat diese Einladung an jeden Menschen ausgestellt. Er hat gesagt, das interessiert mich nicht, wo du herkommst. Das interessiert mich nicht, was du getan hast. Das interessiert mich nicht, was du denkst. Das interessiert mich nicht, was du mitbringst an guten oder schlechten Dingen. Mich interessiert nur, bist du bereit, auf die Party zu kommen. Und auf dieser Party spielt es keine Rolle, ob du eine schlechte Vergangenheit hast. Ob du schlecht über Menschen gedacht hast, ob du schlechte Dinge angestellt hast. Es spielt aber auch keine Rolle, ob du was mitbringst. Es spielt nur eine Rolle, dass du kommst und dass du in der Musik, die dort gespielt wird, mitschwingst. Das Ganze nennt sich Resonanz. Resonanz bedeutet, ich höre etwas und schwinge in dieser Schwingung, die ich gehört habe, mit. Ich verhärte mich nicht. Ich bleibe nicht hart und schwinge nicht, sondern ich lasse los und bin bereit, die Schwingung, die auf mein Leben trifft, weiterzugeben an andere. Wie zwei Stimmgabeln. Wenn ich eine Stimmgabel anschlage und die andere festhalte, passiert gar nichts. Aber wenn ich die andere Stimmgabel loslasse, kann die in derselben Frequenz weiterschwingen. Und so kann sich Liebe multiplizieren. Wenn die Liebe Gottes auf dein Leben trifft und du bereit bist, in dieser Frequenz weiterzuschwingen, kann die Liebe Gottes in die Welt. Die Einladung ist raus. Ihr seid eingeladen, Teil der himmlischen Symphonie Gottes zu sein. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist auf der Wellengelänge Gottes schwingen. Nicht die Herzen hart und zumachen, sondern weichen auf. Gottes Schwingungen sind gute Schwingungen. Heilsame Schwingungen. Wohltuende Schwingungen. Schwingen müsst ihr selber. Eingeladen seid ihr alle.